SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Guten Abend. Zapfenstreich. Wer folgt im Verteidigungsministerium nach? Fragen an die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. NATO-Norderweiterung. Was für ein Spiel treibt Erdogan, der eine Aufnahme Schwedens vorerst weiter blockiert? Und Lützerath wird das Braunkohledorf zum Hartz-IV-Moment für die Grünen. Das und mehr hier bis 6:30. Es ist offiziell, Christine Lambrecht bittet Bundeskanzler Scholz darum, sie als Verteidigungsministerin zu entlassen. Ihr verstörendes Silvester-Video, der Hubschrauberflug ihres Sohnes, das alles taucht ebenso wenig in ihrer Rücktrittserklärung auf wie jegliche andere Selbstkritik. Dafür schreibt sie, die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und die sicherheitspolitische Weichenstellung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Ja, sprechen wir über den Rücktritt, der spät, aber dennoch zur Unzeit kommt. Im SWR-Tagesgespräch mit der FDP-Politikerin und Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann, kommenden Freitag trifft sich wieder die Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. Es geht dann sicherlich auch um die Frage der Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine. Selbst wenn es bis dahin eine Nachfolgelösung im Verteidigungsministerium gibt, wie gut präpariert kann denn der oder die deutsche Vertreterin da auftreten?
Naja, es braucht natürlich jemand, der in dem Thema nicht völlig fremd ist, weil das große Problem ist ja, dass wir seit dem 24. Februar konfrontiert sind mit einem dramatischen, russischen Angriff auf die Ukraine. Das heißt, Europa hat eine Kriegssituation, die wir so nicht kannten. Insofern ist das Ministerium zu führen sowieso eine große Herausforderung und wird mit Sicherheit jetzt nicht einfacher. Sei es die Frage, was für Waffen wir liefern, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch wirtschaftlich humanitär tätig sind. Aber all diese Fragen müssen beantwortet werden, weil die Menschen in der Ukraine sterben. Wir haben die Bilder gestern gesehen, wie ein Wohnhaus bombardiert wurde, über 30 Tote und Schwerverletzte. Und da können wir natürlich der Welt nicht sagen, wir schütteln und rütteln uns, das muss alles jetzt zügig gehen.
Ja, jetzt ist ja die Zeit der Frau Verteidigungsministerin Lambrecht nicht gerade die Glanzzeit im Verteidigungsministerium gewesen. Sind wir bei unseren Partnern im Ausland da jetzt unter besonderer Beobachtung, wie wir den Posten wieder besetzen?
Nein, ich glaube erstens mal, dass für die Partner es irrelevant ist, wer was macht, sondern was hinten dabei rauskommt.
Zweitens, was aber das eine bedingt, das andere doch, oder?
Also ich muss, und das bitte ich auch der Fairness halber, Frau Lambrecht, da sind mit Sicherheit Fehler gemacht worden, vor allen Dingen auch in der Kommunikation. Das will ich auch gar nicht bewerten und kommentieren. Aber wir haben in diesem Jahr auch als Ampel eine Menge auf den Weg gebracht. Sie hat den Knoten durchschlagen, Nachfolge Tornado, bewaffnete Drohnen, schwerer Transporthubschrauber, all das, was ja die eigene Sozialdemokratie von ihr ein Jahrzehnt lang verhindert hat. Insofern hat sie da etwas erreicht, aber es geht natürlich gerade bei dem Thema Krieg auch darum, und das, glaube ich, wird auch der oder die Nachfolgerin auch auf den Weg bringen müssen, sich nämlich am Kabinettstisch möglicherweise auch dem eigenen Kanzler gegenüber, der ja der eigene ist, also der eigene in Parteisinn, sich auch durchzusetzen, also sehr klar am Kabinettstisch zu sagen, dass wir in einer außergewöhnlichen Zeit sind mit großen Folgen für Deutschland und Europa und dass der ein oder andere Sozialdemokrat sich schlichtweg über den Schatten springen muss, damit wir unsere Verpflichtung in Europa und in der Ukraine auch nachkommen können.
Außer, dass es jetzt dabei schnell gehen muss bei der Neubesetzung, was gehört für Sie denn unbedingt noch mit auf die Stellenbeschreibung?
Naja, das eine ist erstmal, dass wir die 100 Milliarden sehr schnell auf die Straße bringen müssen. Es gibt ja den einen oder anderen, der redet schon von 300 Milliarden. Das ist aber gar nicht das Thema. Wir brauchen auf Dauer einen höheren Wehretat. Wir müssen die 2% erreichen, keine Frage. Aber jetzt gilt es, die 100 Milliarden schnellstmöglich eben wirklich umzusetzen. Es gilt zu schauen, dass wir auch Strukturen verändern müssen. Die ganze Frage der Beschaffung, das war jetzt ein Anfang, muss weiter fortgesetzt werden, schneller mehr zu bekommen und dann natürlich auch die Struktur in einem Ministerium. Und das ist natürlich eine schwere Aufgabe. Letztendlich ist der Oberbefehlshaber verantwortlich für 250.000 Männer und Frauen. Und da muss gerade in diesen Zeiten eben auch neu gedacht werden. Wir leben nicht mehr in der Friedensdividende, wo man eine Armee hat, aber eigentlich davon ausgeht, es passiert schon nichts, sondern mit Ernsthaftigkeit muss der Apparat verschlankt werden. Wir müssen junge Männer und Frauen gewinnen für die Truppe. Es muss ein attraktiver Arbeitsplatz sein. Und das sind alles Aufgaben. Das ist wirklich nicht einfach. Also der oder die, der das macht, die braucht auch ein Stück Fortune. Und natürlich muss sie oder er sich durchsetzen können in dem Ministerium und muss ganz klar ein Herz für Soldatinnen und Soldaten haben und die Brille der Soldatinnen und Soldaten auch aufziehen, um zu sehen, was einzelne Soldaten, die unterwegs sind, auch brauchen.
Das ist jetzt schon eine ganze Menge, was da gefordert ist. Wie sehr muss denn dabei dann noch auf Geschlechterparität und Parteibuch geachtet werden?
Naja, also ich meine, was soll ich dazu sagen? Mhm. Das ist das, was der Kanzler für sich in Anspruch genommen hat, gleich viele Männer und Frauen.
Aber Sie haben eine Meinung dazu.
Ach, wissen Sie, ich möchte nicht sozialdemokratische Politik kommentieren. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, im Kabinett Frauen und Männer in gleicher Anzahl zu haben. Es muss halt immer, wie im Leben, muss es passen. Und für mich persönlich, wenn es eine Frau wird, wenn es ein Mann wird, ich muss Ihnen sagen, es muss eine Ministerin oder ein Minister werden, der eben die Durchsetzungskraft hat, den Mut hat, sich möglicherweise nochmal auch am Kabinettstisch durchzusetzen, wirklich die Brille der Soldaten aufzuhaben und aus welchem Landkreis der kommt oder welche Haarfarbe er hat oder welches Geschlecht, ist mir persönlich völlig egal und ich kann Ihnen sagen, der Truppe auch.
Wäre denn die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses da auch eine gute Wahl?
Dann müsste die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, ich gehe davon aus, Sie meinen die des Verteidigungsausschusses des Bundestages,
genau,
müsste ein anderes Parteibuch haben. Ich bin ja durch und durch Demokratin, um jetzt auch ein Augenzwinkern, auch wenn Sie mich nicht sehen, Ihnen zuzuwerfen. Aber dass aus einer freien Demokratin eine Sozialdemokratin wird, nein, das ist kein Thema. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich glaube, was wichtig ist bei aller Ernsthaftigkeit, wer das macht, dass die Person, die jetzt antritt, auf keinen Fall diesen Job, diese wirkliche Herausforderung als Karriere-Trampolin nehmen darf. Es gab nämlich auch eine Ministerin Kramp-Karrenbauer, die das gemacht hat in der Annahme, dann sitzt sie am Kabinettstisch und dann hat sie Chance, Bundeskanzlerin zu werden. Das geht überhaupt nicht. Wer das macht, muss es mit Haut und Haaren machen, wissend, dass es ein harter Job ist und wissend, dass es nicht zwingend karriereförderlich ist. Aber es fördert die Bundeswehr, es fördert die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und dafür zu kämpfen, das lohnt sich.
Sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP im SWR-Tagesgespräch. Russland und Belarus haben mit einem gemeinsamen Manöver ihrer Luftstreitkräfte begonnen. Inmitten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und inmitten der Sorgen, Russland könne von Belarus aus eine neue Front eröffnen. Zwar hat Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus stets betont, er wolle sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen. Die Ukraine sieht Belarus aber längst als Kriegspartei. Russland hatte zuletzt tausende Soldaten und Militärtechnik in das Nachbarland verlegen lassen. Und darüber reden wir mit Jakob Wöllenstein, dem Leiter des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Herr Wöllenstein, wie groß ist Ihrer Einschätzung nach denn die Gefahr, dass Russland Belarus da mit in den Krieg gegen die Ukraine hineinzieht?
Ja, man muss ja sagen, dass das im Prinzip schon seit dem ersten Tag des Krieges, wenn nicht sogar schon davor, begonnen hat. Denn dieser ganze Aufmarsch schon Ende 2021 in Belarus selbst war für die Ukraine ja schon der Gamechanger, dass plötzlich 1000 Kilometer neue Grenze dazukommen, von denen aus Bedrohung für sie ausgeht. Und dann ging ja der ganze Sturm auf Kiew von Belarus aus. Also logistisch hat Lukaschenko das von Anfang an unterstützt. Im Rückzugsraum durch Transportwege, auch rhetorisch natürlich, ist er ganz klar eingestiegen. Mhm. Und auch jetzt wieder ist schon der Effekt zu sehen, dass durch diese Drohkulisse, dass die Ukrainer darüber nachdenken müssen, wir darüber sprechen, die Ukrainer ja schon Truppenteile an die Nordgrenze abstellen müssen und die fehlen dann woanders. Das heißt, der Effekt ist schon da. Ob nun die belarussische Armee wirklich aktiv über die Grenze geht, darüber gibt es keine klare Information. Allerdings hat das belarussische Regime sich sehr klar festgelegt, Lukaschenko auch öffentlich, dass er das nicht tun wird. Mhm. Also er steckt da in einer gewissen Fahrtabhängigkeit drin.
Ja, nun würde es ja tatsächlich eben dann nochmal einen Unterschied machen, wenn eben aktiv Belarus eingreift, eben auch eigene Truppen in die Ukraine schicken würde. Welchen Druck übt Moskau überhaupt auf Lukaschenko aus? Welche Möglichkeiten gibt es da, dass Belarus im Angriffskrieg nach Putins Pfeife tanzt? Oder macht das Lukaschenko vielleicht sogar aus freien Stücken?
Na, sein Spielraum ist natürlich sehr klein geworden. Das hat ihn ja über Jahrzehnte ausgezeichnet, diese Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Und seit 2020, seitdem er sich ja völlig in den Schoß Putins begeben hat, um politische Unterstützung zu kriegen, um zu Hause die Proteste niederzuschlagen, hat er nur noch wenig Spielraum. Allerdings hat er sich doch, wie gesagt, ziemlich klar festgelegt, denn er sieht, dass ein eigener Kriegseintritt hochgradig unpopulär wäre. Das sieht auch Putin. Und nun hat er das Regime es geschafft, durch Repressionen in Anführungszeichen Ruhe wieder reinzubringen, die Macht zu festigen. Aber ob jetzt eben ein Kriegseintritt dann nicht doch wieder zu Massendemonstrationen führen könnte, ist, denke ich, eine Sache, die sowohl Putin als auch Lukaschenko sich überlegen müssen, ob sie dieses Risiko eingehen wollen. Also es wäre sehr unpopulär und auch die Frage ist ja trotzdem, wie hoch wäre da der Mehrwert? Belarus hat eine relativ kleine Armee, hatte auch immer ziemlich geringe Militärausgaben. Das heißt, der militärische Mehrwert wird von etwa 15.000 aktiven Kampftruppen ausgegangen, die wirklich in der Ukraine unterstützen könnten. Größer wäre sicherlich die Wirkung, wenn, falls die belarussische Armee nun doch in den Krieg gezogen würde, dass sie dann rückwärtige logistische Unterstützung leisten würden. Denn das war ja das Problem Anfang letzten Jahres, dass die russische Armee viel zu lange Nachschubwege hat und die Logistik nicht funktioniert.
Sie sagten ja eben schon, dass in der belarussischen Bevölkerung ein Kriegseintritt gegen die Ukraine höchst unpopulär wäre. Aber dann muss doch eigentlich auch das schon keinen Unterschied machen, wenn Lukaschenko sein Land als Aufmarschgebiet für die russische Armee zur Verfügung stellt. Oder auch das muss ja schon in der belarussischen Bevölkerung auf allergrößte Ablehnung stoßen.
Das ist das Spannende, dass das gerade nicht der Fall ist, sondern dass da die Geister auseinandergehen. Also dass die Leute doch, weil sie ja in einem Umfeld jetzt leben, wo wirklich unabhängige Medien völlig zerstört worden sind und sogar Interviews zu geben oder das auch nur zu lesen schon unter Strafe steht. Also die Leute sind wirklich von morgens bis abends der Propaganda ausgesetzt. Und da ist dieser Drahtseilakt, den das Regime weiterfährt, zu sagen, Russland ist gut und natürlich unterstützen wir mit allem, was wir können, aber wir gehen nicht selbst in den Krieg. Das ist nicht unser Krieg. Die NATO und die Ukraine sind dran schuld, aber die Russen sind die Guten. Und wir werden aber nicht reingezogen. Und das war ja schon in den ganzen Jahren immer Lukaschenkos Erfolgsrezept vor der gefälschten Wahl, dass er sich eben als Friedensstifter inszenierte und sagte, ich halte diesem Land, das ja über Jahrhunderte immer wieder Gewalterfahrungen gemacht hat, den Krieg vom Leib, auch wenn sie gezwungen sind, aus jetzt dieser weltpolitischen Sicht den Russen Unterstützung zu geben, aber eben kein eigenes Blut mit verkünden.
Können denn NATO und EU quasi aus der Ferne hinterm Zaun irgendwas tun, damit die Lage an der ukrainisch-belarussischen Grenze sich nicht weiter zuspitzt?
Ich würde sagen, das Beste, was man tun kann, ist dafür zu sorgen, dass weder Putin noch Lukaschenko auch nur auf die Idee kommen, diese Grenze zu überschreiten.
Wie machen wir das?
Indem man den Ukrainern möglichst starke Militärtechnik gibt. Wenn sie wissen, dass ein Angriff, eine neue Offensive genauso endet wie Anfang letzten Jahres, nämlich zerschossen wird, dann denke ich, wird dieser Appetit sinken. Wenn sie den Eindruck haben, dass die Ukrainer jetzt ausgedünnt sind, die Truppen abziehen müssen aus dem Donbass, um die im Norden eben abzustellen und man das glaubt, schaffen zu können aus Moskauer Sicht, dann glaube ich, ist die Versuchung hoch. Aber das ist, glaube ich, einfach das stärkste Argument, dass Deutschland alles liefern sollte und die NATO an Technik, was wir eben können, auch deutsche Kampfpanzer, damit die Ukraine möglichst in der Lage ist, sich zu verteidigen, auch an einer breiten, in die Länge gezogenen Front.
Sankt Jakob Wellenstein, er leitet das Auslandsbüro Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nach dem Raketentreffer auf ein Wohnhochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro ist die Zahl der Getöteten auf mindestens 40 gestiegen. Fast ebenso viele Opfer der russischen Aggression werden noch in den Trümmern des Gebäudes vermisst. Russlands Raketenterror bestärkt die EU darin, die Verantwortlichen für ihre Taten zur Verantwortung zu ziehen. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell heute erneut betont. Wie das aussehen könnte, hat Außenministerin Annalena Baerbock in Den Haag skizziert. Ludger Kacmierczak mit Einzelheiten.
Niemand dürfe im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und dabei straflos bleiben, sagte Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Rede vor der Den Haager Akademie für Völkerrecht. Dass der internationale Strafgerichtshof das Verbrechen eines Angriffskrieges nur verfolgen dürfe, wenn beide Konfliktparteien die Zuständigkeit des Gerichts anerkennen, bezeichnete sie als gravierende Lücke im Völkerrecht. Um die russischen Verbrechen in der Ukraine dennoch ahnden zu können, schlug Baerbock vor, vorübergehend ein Gericht zu installieren, das nach ukrainischem Recht urteilt, aber international besetzt ist.
Daher ist für uns wichtig, dass wir eine internationale Komponente haben, die zum Beispiel einen Standort außerhalb der Ukraine mit finanzieller Unterstützung durch Partner und mit internationalen Staatsanwälten und Richtern die Unparteilichkeit und die Legitimität dieses Gerichtes untermauert. Ja, das wäre ein neues Format.
Das Wort Sondertribunal nahm Baerbock dabei nicht in den Mund, obschon ihr Vorschlag genau darauf hinausläuft. Sie sprach stattdessen von einem Sonderweg und einer Sonderlösung. Dies sei keinesfalls ideal, so die Außenministerin.
Aber, dass wir diese Sonderlösung brauchen, liegt daran, dass unser Völkerrecht eben derzeit eine Lücke hat. Und wir nicht über Probleme in 20 Jahren reden, sondern über Gerechtigkeit von heute.
Als Standort für ein zeitlich befristet arbeitendes Gericht brachte Baerbock Den Haag ins Spiel, seit Jahrzehnten Sitz vieler internationaler Gerichte und Ermittlungsbehörden. Gleichzeitig forderte die deutsche Außenministerin die internationale Gemeinschaft auf, den Strafgerichtshof in Den Haag zu stärken. Das Statut des Gerichts müsse reformiert werden, so Baerbock. Im Falle einer Aggression sollten die Juristen künftig bereits dann aktiv werden dürfen, wenn auch nur eine der beiden Konfliktparteien das Gericht einschaltet, so wie es bei Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord längst gehandhabt wird.
Zugleich wollen wir das Völkerrecht weiterentwickeln, den Internationalen Strafgerichtshof in seiner Zuständigkeit für das Aggressionsverbrechen stärken, für die gesamte internationale Gemeinschaft.
Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnete Baerbock als ruchlosen Überfall. Sie bekräftigte noch einmal die deutsche Entschlossenheit, die Ukraine weiterhin auch mit Waffen zu unterstützen. Entscheidend sei es jetzt aber auch, die juristischen Weichen zu stellen, um begangenes Unrecht zu ahnden. Es sei die Aufgabe aller, die Voraussetzungen dafür zu schaffen und das Völkerrecht zu stärken.
Das Völkerrecht ist immer auch Zeugnis seiner Zeit. Und wir sind Zeugen unserer Zeit. Wir tragen Verantwortung. Und daher liegt dieser Schritt in unserer Hand.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Den Haag. Die Norderweiterung der NATO, also die Aufnahme von Schweden und Finnland in das Verteidigungsbündnis, bleibt weiter in der Schwebe. Fast alle Mitgliedstaaten der NATO haben ihr Okay gegeben, aber vor allem der türkische Präsident Erdogan nutzt seine Machtposition, um den Preis in die Höhe zu treiben. Er verlangt von beiden Ländern eine härtere Gangart gegenüber Kurden und deren Aktivisten, die Erdogan als Terroristen bezeichnet. Und vorerst scheint er nicht gewillt zu sein, seine Blockade aufzugeben. Darüber sprechen wir mit Minna Ohlander vom Finnish Institute for International Affairs. Frau Ohlander, wie groß ist die Bereitschaft in Schweden, da nun jede Forderung Erdogans zu erfüllen, um sich die türkische Zustimmung für den NATO-Beitritt zu erkaufen?
Die Bereitschaft nimmt auf jeden Fall ab. Es kommt immer mehr das Gefühl auf, dass die Parameter auf der türkischen Seite sich stets verschieben und dass man schon sich wirklich bemüht hat, der Türkei entgegenzukommen und diese Kriterien zu erfüllen. Aber es sieht so aus, als würde es immer nicht reichen. Man hat schon mehrere Male sowohl bilateral als auch trilateral Gespräche geführt, aber man kommt da nicht so richtig voran. Und jetzt natürlich nach dem letzten Eklat mit der Erdogan-Gruppe in Stockholm sieht es noch schwieriger aus, dass da jetzt die Forderungen wieder härter geworden sind.
Wo Sie diesen Vorfall ansprechen, da ging es ja darum, dass Kurden in Schweden, kurdische Aktivisten, eine Erdogan-Puppe in Stockholm aufgehängt haben, inszenierte Aufhängung. Spricht es auch dafür, dass auch in der schwedischen Bevölkerung ein Appeasement Erdogan gegenüber gar nicht gewünscht ist?
Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Also Schweden ist natürlich bereit, türkische Sicherheitsbedenken, sofern die denn real existieren, zu berücksichtigen und dort entgegenzukommen. Aber bestimmte Forderungen sind einfach unmöglich zu erfüllen, wie eben vor allem diese Forderung, eine recht hohe Anzahl an Menschen an die Türkei auszuliefern. Das geht einfach nicht aus politischen Gründen. Das muss den normalen juridischen Weg gehen im schwedischen Rechtsstaat. Und deshalb sind da auch der Regierung die Hände gebunden gewissermaßen. Und natürlich dieser Vorfall war definitiv zumindest schlechter Geschmack und nicht optimal zu diesem Zeitpunkt. Aber andererseits gilt in Schweden natürlich Meinungsfreiheit.
Wie wird denn dieses Gezerre um die Aufnahme Schwedens in Finnland gesehen, das ja auch in die NATO strebt?
Das wird auch mit zunehmender Ungeduld beobachtet, weil Finnland und Schweden natürlich den Prozess gemeinsam begonnen haben, zusammen die Anträge in Brüssel eingereicht haben. Und die Idee ist weiterhin, dass beide Länder zusammen beitreten und der Prozess nicht getrennt wird, obwohl Erdogan schon im Oktober signalisiert hat, dass an sich Finnland nicht das Problem ist oder die Türkei nichts gegen die finnische Mitgliedschaft hat. Und es wird natürlich dann viel auch darüber geredet, was soll Finnland machen, sollte die Türkei nur Finnland, aber nicht Schweden ratifizieren. Momentan sieht es so aus, dass die Wege sich nicht trennen werden und das ist auch die offizielle finnische Linie, auch bestätigt durch den Präsidenten. Aber wir haben Parlamentswahlen im April, da werden wir dann sehen, was die neue Regierung dafür eine Linie dann einnehmen wird.
Jetzt stellt sich ja die Frage, worum geht es Erdogan wirklich? Geht es ihm wirklich darum, jetzt hier unerfüllbare Forderungen an Schweden zu richten? Oder spielt da sein guter Draht nach Moskau auch eine wichtige Rolle. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist einfach ein Teil von Erdogans sehr typischer Multivektoren-Außenpolitik, wenn man das so nennen könnte. Also er spielt eben in viele Richtungen und hat viele Stränge in der Hand, die er gleichzeitig dann so spielt, je nachdem, was gerade am meisten verspricht sozusagen. Und es ist recht klar, dass vor allem im finnischen Fall ist das eher einfach ein Kollateralschaden und dass es nicht so sehr darum geht, dass die Türkei irgendwelche ernsten Bedenken bezüglich Finnland hat. Mit Schweden ist es ein bisschen anders. Also da gibt es tatsächlich diese bisschen schlechtes Blut wegen der recht großen und recht prominenten kurdischen Minderheit. Also da gibt es einen wahren Kern, aber ich glaube, selbst bei Schweden geht es eben mehr darum, dass das eine typische türkische Strategie ist, auch innerhalb der NATO dann etwas durchzubekommen. Also als einfach eine Verhandlungsstrategie sozusagen. Mhm. Und Finnland und Schweden sind da einfach dann quasi auf dem Spiel geraten.
Aber eine Verhandlungsstrategie braucht man ja letztlich nur, wenn man auch verhandeln will. Jetzt hören wir aber, dass Erdogan hat mitteilen lassen, dass er fürs Erste gar nicht gedenkt, seinem Parlament ein Gesetz zur Ratifizierung vorzulegen. Das klingt ja eher nach einer Totalblockade.
Ja, das war vielleicht abzusehen oder das war die große Frage. Wird Erdogan es so einschätzen, dass er mehr davon profitiert, wenn er die Ratifizierung vor den Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen in der Türkei im Sommer durchführen lässt oder erst danach? Und jetzt sieht es eben so aus, dass es erst danach geschehen wird. Und ja, da spielen natürlich auch innenpolitische Faktoren mit rein, gerade wegen der Wahlen. Also ist es eine recht komplizierte Lage, wo Finnland und Schweden nur bedingt wirklich aktiv was tun können.
Jetzt ist die Frage aber, was die anderen tun können. Für die NATO ist die Aufnahme Finnlands und Schwedens ja ein wichtiger Baustein ihrer neuen Sicherheitsarchitektur. Kann sich das Bündnis da so eine Quertreiberei der Türkei überhaupt erlauben?
Es ist natürlich sehr ungünstig und sieht nicht gut aus für die NATO, aber letztendlich, weil die NATO einstimmig beschließt, ist da nicht viel, was die anderen NATO-Länder machen können, außer natürlich diplomatischen Druck auszuüben. Die Frage ist dann eben, ob die Türkei sich unter Druck setzen lässt und es sieht eher nicht so aus.
Das heißt, Fazit, letztlich im Moment sehen Sie zumindest bei den übrigen NATO-Mitgliedern die Hände gebunden.
Ziemlich, ja.
Sagt Minna Olander vom Finnish Institute of International Affairs. Die Protestierenden haben den Kampf um Lützerath verloren. Zwei Demonstranten, Pinky und Brain sollen sie heißen, die bis zuletzt in einem Tunnel ausharrten, haben ihr Versteck schließlich dann verlassen. Damit ist das Dorf am Braunkohletagebau Garzweiler 2 geräumt und kann den Abrissbaggern überlassen werden. Die Räumungsgegner sprechen von mindestens 90 Verletzten. Die Polizei nennt 9 Personen, die mit dem Krankenwagen abtransportiert worden seien. Auf jeden Fall ist Lützerath ein Wendepunkt, vielleicht gar der Hartz-IV-Moment für die Grünen, deren Basis es schwer verdaulich finden muss, was da im Namen der Braunkohle geschehen ist. Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin darüber, wie Lützerath die Grünen in Bedrängnis bringt.
Enttäuscht, wütend, aber auch euphorisch. So lässt sich nach der Räumung von Lützerath die Gefühlslage bei jungen Klimaschützenden wohl zusammenfassen.
Unterm Strich geht es in diesem Augenblick darum, dass die Bundesregierung sich lieber schützend vor die Profite von RWE stellt, statt vor unsere Lebensgrundlagen, wenn sie die Wahl hat.
Sagt Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und Grünen-Mitglied. Sie ist enttäuscht über die Räumung, über ihre Partei, über deren Deal mit RWE. Timon Ginus, Bundessprecher der Grünen Jugend, fordert von den Grünen mehr Mut. Um die Pariser Klimaziele einzuhalten, kann man sich ruhig auch mal mit einem Energiekonzern anlegen, meint der 26-Jährige. Hoffnung macht ihm das starke Zeichen der Anti-Kohle-Demonstration.
Die Klimabewegung hat es geschafft, wieder zehntausende Menschen an einen Ort im Januar bei schlechtem Wetter hinzumobilisieren, die sich in den letzten Monaten ja auch immer gefragt hat, wo ist denn gerade die Klimabewegung?
Das hat auch Grünen-Chefin Ricarda Lang beeindruckt. Die Linie ihrer Partei mit Blick auf den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier und dem Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, verteidigt Lang als pragmatisch.
Wenn wir keine Kompromisse machen würden, dann würde im Klimaschutz einfach gar nichts passieren. Denn die wenigsten anderen Parteien haben daran ein ernsthaftes Interesse.
Ziel der Grünen ist laut Lang unter Lützerath, so wenig Kohle wie möglich abzubaggern und möglichst noch vor 2030 ganz aufzuhören. Klar ist aber auch, RWE hat einen Rechtsanspruch auf das Gebiet. Und aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird erst einmal wieder mehr Kohle gebraucht.
Aber wir können natürlich die politischen Rahmenbedingungen gestalten. Und für diese politischen Rahmenbedingungen ist natürlich auf der einen Seite die Preisentwicklung bei Kohle entscheidend, aber aus meiner Sicht der noch zentralere Punkt. Das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.
Klimaaktivistin Neubauer kennt die Argumente von Lang, Habeck und der Grünen-Spitze. Lützerath fallen zu lassen, hält sie trotzdem für einen immensen Schaden für die Partei. Viele Grünen-Mitglieder könnten sich abwenden. Bundessprecher Ginus gibt den Grünen noch eine Chance beim Kohleausstieg im Osten.
Auch deswegen war es uns so wichtig, in den Konflikt um Lützerath so reinzugehen, damit klar ist, dass beim Kohleausstieg in der Lausitz nicht wieder ein halbgarer Kompromiss mit irgendeinem Energieunternehmen rauskommt.
Beim angepeilten Kohleausstieg bis 2030 in Ostdeutschland wird nicht nur die Klimabewegung streng auf die Grünen blicken. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen ihre heimische Braunkohle und die damit verbundenen Arbeitsplätze schützen. Die Grünen müssen sich weiterhin auf viel Widerstand einstellen.